Ich möchte vor dem Gebet aus 1. Petrus, dem 1. Kapitel von Vers 3 lesen. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 3. Darf ich darum bitten, dass wir dazu aufstehen? Gelobt sei der Vater, sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichem Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir dafür, dass wir heute Nachmittag hier in der Stadt Zürich versammelt sein dürfen. Aus mehreren Sprachen und Ländern, um dir die Anbetung und den Lobpreis darzubringen. Wir bitten dich, treuer Gott, segne uns in ganz besonderer Weise. Lass offenbar werden, dass du zu deinem Volke zurückkehrst. Nicht nur dein Wort, sondern auch dein Geist und dein mächtiges Wirken in unserer Mitte. Rette die Verlorenen, heile die Kranken, heile die Zerschlagenen, nimm dich der mühselig und Beladenen an. Rede zu uns in einer solchen Weise, dass wir dich verstehen. Mach uns stille, ganz stille vor deinem Angesicht. Denn im Stille sein liegt eure Kraft. Geliebter Herr, du kennst alle Gebetsanliegen, besonders für die Kranken und Leidenden. Wie oft wird da unser Glaube in eine schwere Prüfung hineingeworfen. Herr, lass uns in allem deinen Willen erkennen. Wie gebeten wurde, sei mit uns. Leite uns durch diese Versammlung, durch deinen Heiligen Geist. Schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören und noch mehr. Schenk Gnade, gehorsam zu tun, was du uns befohlen hast. Denn nur, wenn wir Täter des Wortes sind, wird dein Segen auf uns ruhen können. Wir stellen diese Versammlung bewusst unter das Blut des Lammes und unter die Leitung des Heiligen Geistes und bitten dich, treuer Herr, sei du nach deiner Verheißung in unserer Mitte. Hab herzlichen Dank dafür, in Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Unsere teure Schwester hat das Klavier bereits verlassen. Dann werden wir sofort in die Wortbetrachtung hineingehen. Aber vorher haben wir noch Kindersegnungen. Und ich wurde ganz direkt und bewusst gefragt, ob Kindersegnungen biblisch sind. Und da möchte ich, damit alle es wissen, die bestimmte Stelle, es gibt ja einige, aber ich möchte sie aus dem Matthäus-Evangelium, dem 19. Kapitel. Matthäus, Kapitel 19, von Vers 13 bis 15 lesen. Hierauf brachte man kleine Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegen und für sie beten möchte. Die Jünger aber verwiesen es ihm in barscher Weise. Doch Jesus sagte, lasst die Kinder, ja, ihr müsst eigentlich nur zu mir kommen, und hindert sie nicht, zu mir zu kommen. Denn für ihresgleichen ist das Himmelreich bestimmt. Dann legte er ihnen die Hände auf und wanderte von dort weiter. Um das ganz kurz zu erklären, alles, was der Herr Jesus getan hat und was zur Verkündigung seines Dienstes und zum Verkündigen des Evangeliums gehörte, wird durch die Gemeinde fortgesetzt. Er predigte das Evangelium, wir predigen das Evangelium. Es wurde von Anfang an getauft, Johannes taufte, zur Zeit Jesu wurde getauft, von der Zeit der Apostel wurde weiter getauft. Wir können all die Dinge nachvollziehen, das, was biblisch war, ist heute noch biblisch. Und so können wir mit gutem Gewissen sagen, dass Kindersegnung biblisch ist. Noch heute können Eltern ihre Kinder bewusst dem Herrn bringen, dass sie Gott geweiht werden und dass wir für sie beten und sie segnen unter Handauflegung im Namen des Herrn. Wir sind davon überzeugt, dass Hebräer 13, Vers 8 noch heute stimmt. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. In Verbindung damit, und ich hoffe, dass es keiner als Bemerkung des Unglaubens versteht, möchte ich trotzdem zur Klärung Folgendes sagen. Es gibt Krankheiten, die durch ihre Heilung zur Verherrlichung Gottes gereichen, und es gibt Krankheiten, die zum Tode führen. Das ist eine göttliche Ordnung, in die wir uns zu fügen haben, ob wir das wollen oder nicht, ob uns das passt oder nicht. Bis heute haben alle Menschen, auch die Heiligsten, die Gerechtesten, die Treuesten, diese Welt verlassen. Und wir denken da sogar an Jakob, den Mann Gottes, der erblindet war. Und man könnte sich fragen, wie hat Gott das zulassen können, dass der Mann, aus dem die 12 Stämme Israels hervorgehen, dass ihm solches widerfährt. Ich möchte es nur deshalb sagen, damit niemand weder an der absoluten Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes zweifelt, noch an den eigenen Glauben oder im eigenen Glauben erschüttert wird. Ich möchte dazu nur 3 Bibelstellen ganz kurz zitieren, damit ihr wisst, dass es tatsächlich möglich ist, wenn ein bestimmtes Alter erreicht wird, dass der Tod eine Ursache sucht und dass dann Krankheit ihm dazu am besten verhelfen kann. Matthäus 25 von Vers 34, hier steht, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, ihr von meinem Vater Gesegneten, empfanget als euer Erbe das Königtum, das für euch vor Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Soweit, es geht ja darum. Das alles kann Gläubigen widerfahren. Hier spricht unser Herr, alles, was ihr einem den Geringsten getan habt, die an mich glauben, das habt ihr mir getan. Ganz erstaunt fragten diese Leute überraschend, ich lese Vers 39, wann haben wir dich krank oder im Gefängnis und so weiter gesehen? Und dann kommt ja die Antwort, die ich eben bereits schon zitiert habe. Macht euch keine Sorgen, noch ist der Tod nicht aufgehoben. Er wird erst dann verschlungen sein in den Sieg, wenn die Vollendung kommen wird. Lasst euch in eurem Glauben bitte nicht erschüttern. Aus dem Johannesevangelium, dem 9. Kapitel, lese ich von Vers 1 bis 3. Vielleicht sage ich das oder lese diese Stellen speziell um unseretwillen, wie wir älter werden und es mehr spüren als die Jungen. Johannes Kapitel 9, Vers 1 bis 3. Im Vorübergehen sah er alsdann einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser Mann oder seine Eltern, dass er als Blinder geboren worden ist? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit das Wirken Gottes an ihm offenbar würde. Auch das ist ein Punkt. Wir haben es sehr schnell in unserem Munde und sprechen es aus und eine Verdächtigung, wenn Krankheit kommt, dass irgendeine Sünde oder Übertretung vorliegt. Es muss nicht sein, es kann aber sein. Und das geht aus Jakobus 5 klar hervor, wenn die Ältesten gerufen werden und dann heißt es, so er Sünde getan hat, soll ihm vergeben sein. Ich lese da aus Jakobus dem 5. Kapitel, Jakobus, Kapitel 5, von Vers 14. Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich kommen. Diese sollen dann über ihn beten, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben. Alsdann wird das gläubige Gebet den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm Vergebung zuteil werden. Auch das müssen wir ganz kurz berühren. Wenn ein Mensch krank geworden ist, dann kann er selber sehr schlecht glauben. Er hat so große Mühe mit dem Glauben in dem Moment, wo er krank wird, dass es notwendig wird, dass die Ältesten mit Glauben und Gebet zu ihm kommen und über ihn beten. Und deshalb heißt es, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Aber das Gebet des Glaubens kommt nicht von dem Kranken, sondern von den Brüdern, die für diesen Kranken beten. Manche, speziell die Jugendlichen oder nur im jüngeren Alter, die wissen nicht, was es bedeutet, einmal krank zu sein. Aber jetzt noch eine Stelle, und zwar Johannes Kapitel 11. Wahrscheinlich die beste, die man lesen kann. Johannes Kapitel 11. Hier ist es Vers 3 und 4. Johannes 11, Vers 3 und 4. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das vernahm, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient zur Verherrlichung Gottes, weil der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werden soll. Es gibt also Krankheiten, die führen zum Tode, und es gibt Krankheiten, die dienen durch Heilung zur Verherrlichung Gottes. Wenn für Kranke gebetet werden soll, müsste eigentlich die Unterscheidung da sein, welches der Wille Gottes in dem Augenblick wirklich ist. Wir als Brüder gehen immer davon aus, dass es der Wille Gottes ist, dass der Bruder oder die Schwester geheilt wird, nach dem Wort der Schrift, Markus 16, im Missionsbefehl, auf die Kranken werden sie die Hände legen und es wird besser werden mit ihnen. Aus der Apostelgeschichte, und durch die Hände der Apostel geschahen große Zeichen und Wunder unter dem Volke. Dazu sagen wir Ja und Amen. Genauso wissen wir, wie ich vorhin schon erwähnte, dass alle Menschen, die in diese Welt hineingekommen sind, auch wieder hinausgehen. Und die Art und Weise oder die Ursache kann sich kein Mensch aussuchen. Der eine so und der andere wieder so. Jeder geht seinen von Gott bestimmten Weg bis ans Ende. Bitte verzaget nicht, bitte zweifelt nicht, sondern seid dessen gewiss, dass wir nur diesen irdischen Leib, der hinfällig ist, ablegen werden und dann einen neuen Auferstehungsleib erhalten werden. Lasst uns da Weisheit und Gnade walten lassen durch die Barmherzigkeit unseres Gottes, damit keiner in seinem Glauben zu Schanden werde. Haben wir das alle gut verstanden? Amen. Dann sagt Amen.
Amen.
Amen. Ich möchte, dass keine Missverständnisse aufkommen. Wir leben ja in einer direkten Zeit, wo Missverständnisse ja an der Tagesordnung sind. Es gibt auch kaum einen Tag, wo nicht irgendwo Missverständnisse aufkommen. Lass uns jetzt bitte in die Wortbetrachtung übergehen. Ich möchte aus Römer Kapitel 8 lesen. Römer Kapitel 8 in Verbindung mit dem Wort, das wir bereits aus dem 1. Petrus, dem 1. Kapitel gelesen haben. Und da möchte ich den einen Vers, auf den es hier ankommt, noch lesen. Aus 1. Petrus, dem 1. Kapitel, nur den 5. Vers. Die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. In Klammern steht unten Endzeit oder letzter Zeitabschnitt. Es gibt für alles eine Zeit. Lasst mich jetzt das Parallelwort aus Römer Kapitel 8 lesen. Römer Kapitel 8 von Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden, allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat. Jedoch auf die Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur Freiheit, welche die Kinder Gottes imstande der Verherrlichung besitzen werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen eine Neugeburt hat. Soweit dieses herrliche Wort. Nicht nur wir, die ganze Schöpfung wartet auf die Vollendung der Kinder Gottes. Und wir wissen, dass die Vollendung, auch die Erlösung unseres Leibes, die Verwandlung unseres Leibes mit einschließt und das hinaufgenommen werden in die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte dazu ein Wort lesen, das am letzten Mittwochabend bei uns in der Bibelstunde gelesen wurde. War es Bruder Schmidt, war es Bruder Ross? Ich habe es im Moment nicht im Griff. Hier steht's oder noch jemand anders, in Kolosser Kapitel 3. Das ist ein Wort, das mir seit vielen Jahren groß geworden ist. Wir warten auf die Verwandlung, wir warten auf die Erlösung unseres Leibes, nicht der Seele, die haben wir bereits. Aber lasst uns aus Kolosser 3 von Vers 1 bis 4 lesen. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suche das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben, und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Und jetzt kommt der Vers. Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ein sehr wichtiges Wort. Wenn Christus in unserem Leben offenbar wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Wir wissen, Christus ist ja die Offenbarung Gottes auf Erden, die sichtbare Offenbarung Gottes auf Erden. Was sollen wir jetzt sein? Das Leben Christi soll durch uns offenbar werden. Es soll nicht nur in der Bibel stehen, sondern an uns offenbar werden. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Und die andere Stelle, wo steht sie? Wahrscheinlich Römer 14, Vers 7. Leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ist das so bei uns? Leben wir, so leben wir dem Herrn. Wirklich für ihn da sein. Wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir haben nicht nur die Predigt gehört. Wir haben das, was uns in der Predigt in Aussicht gestellt wurde, erlebt. Wir haben empfangen. Die Verkündigung ist ja nur dazu da, um die Menschen, die das Wort, die Predigt hören, in Verbindung mit Gott zu bringen. Und aus dieser Verbindung mit Gott empfangen wir das, was wir aus der Verkündigung des Wortes gehört und geglaubt haben. Wenn heute jemand da ist, der noch keine Gewissheit hat, ein Kind Gottes geworden zu sein, so brauchst du nur von ganzem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus als Sohn Gottes, als Lamm Gottes für dich am Kreuz auf Golgatha starb, deine Schuld und Sünde getragen, gesühnt und vergeben hat. Dass er den Fluch und die Strafe auf sich genommen hat, die dich und mich hätte treffen müssen. Und so sind wir freigesprochen worden. Und durch seine Wunden ist uns Heilung zuteil geworden. Wenn du das heute von Herzen glaubst, dann erlebst du das. Wir müssen die Erlebnisse haben, nicht nur das in Aussicht stellen, gewisse Erfahrungen mit Gott, sondern wir müssen erleben, was Gott uns zubereitet und in seinem Worte verheißen hat. Und es steht ja geschrieben, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Wir kommen noch auf ein Thema, und zwar nicht heute, aber so Gott will in Kürze. Es ist sehr viel Unklarheit über die Geistestaufe, über die Versiegelung und über diesen Bereich. Und auch da möchten wir mit Gottes Hilfe die Klarheit aus den Worten bringen. Aber genügen wird das nicht. Wir müssen es persönlich erleben. Durch das persönliche Erlebnis bekommen wir ja die richtige Antwort. Bekommen wir die richtige Klarheit. Und sollte es dann noch an Belehrung fehlen, so ist ja die ganze Heilige Schrift voll von Belehrung. Ich lese Vers 4 noch einmal. Wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Zurückkommend auf Römer Kapitel 4, hier lese ich Vers 23. Aber nicht nur sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Da schneiden wir den Punkt zum zweiten Mal an. Die Seele ist erlöst. Daran besteht gar kein Zweifel. Wir haben ja gesungen oder singen es oft. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des heilendes Blut. Aber der Leib wartet, bis die Vollendung der Erlösten kommt. Ich möchte auch das lesen, und zwar aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, Epheser Kapitel 1, Vers 13. Epheser 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld oder Unterpfand für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ein ganz wunderbares Wort. Hier geht es nicht nur um Salbung mit dem Geist, hier geht es um Versiegelung durch den Heiligen Geist. Und ich darf vielleicht diesen einen Gedanken schon hervorheben. Versiegelt werden können nur alle Söhne und Töchter Gottes, die Gott im Voraus ersehen hat, die das Wort der Wahrheit im Glauben von Herzen aufnehmen. Eine Salbung können alle in der gesamten charismatischen Bewegung empfangen und ihre eigenen Wege weitergehen. Wenn Gott uns aber sein Siegel aufdrückt, dann bedeutet es, dass wir sein ewiges Eigentum sind. Das bedeutet, dass Gott weiß, dass wir den Weg mit ihm bis ans Ende gehen werden und das Ziel erreichen werden. Amen.
Amen.
Amen. Und solche Leute will Gott aus uns machen. Wenn man oft sieht, wie gerade in der charismatischen Bewegung, ganz gleich welcher Prägung, alles da hin und her schwebt und getanzt und die Musik gemacht wird, das hört eines Tages auf wie beim Untergang der Titanic. Und dann wird man anstimmen mit dem letzten Posaunenchor. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Das war ja das letzte Lied, das gesungen wurde, ehe die Titanic sank. Es wird Menschen geben, die tatsächlich erst im letzten Augenblick begreifen werden, dass sie im verkehrten Boot gesessen haben. Aber dank sei dem lebendigen Gott, der uns die Augen geöffnet hat für das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Wir glauben die ganze Wahrheit, nicht Teilwahrheiten, nicht frisierte Wahrheiten, sondern wir glauben die Heilige Schrift von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und deshalb ist es auch notwendig, dass man diesbezügliche Bibelstellen ganz genau liest. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, seht ihr, das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium, das volle Evangelium, das ganze Evangelium, das alles mit einschließt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, solche Leute will Gott aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln, sein Wort glauben und auch darauf eingehen. Aus Epheser Kapitel 4 möchte ich noch lesen. Epheser Kapitel 4, 13 bis 15. Epheser 4, 13 bis 15, jetzt von der Gemeinde die Rede und den Diensten. Bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Vielleicht genügt schon dieser Vers. Man hört in unseren Tagen, dass Leute schon behaupten, als Söhne Gottes, als Kinder Gottes offenbar geworden zu sein. Die schon behaupten oder behaupten, Christus sei schon gekommen und so weiter und so weiter. Ich habe es hier sicherlich einmal erwähnt. Einem Bruder habe ich es direkt gesagt. Solange ich noch auf Erden bin, hat die Entrückung noch nicht stattgefunden. Und da sagte er natürlich zu mir, wie kannst du das nur behaupten? Ja, man sagt sogar, die Entrückung habe stattgefunden. Nein, so geht es nicht. Die Dinge, die Gott in seinem Worte verheißen hat, werden buchstäblich so geschehen, wie sie im Worte Gottes geschrieben sind. Das Verwesliche wird die Unverweslichkeit anziehen und das Sterbliche die Unsterblichkeit. Und dann steht ein Sterblicher und ein Verweslicher vor mir und sagt, wir sind schon entrückt. Nicht mit mir. Da müssen sich die Leute andere aussuchen. Ich hätte fast einen unnötigen Vergleich gegeben. Noch einmal darf ich sagen, wie dankbar sollten wir sein, dass Gott uns nüchtern und klar erhalten hat, in seinem Worte und auch bei klarem Verstande. Wenn das nicht der Fall ist, wo sollten wir dann enden? Nein, die Bibel sagt, seid nüchtern in allen Dingen Und umso mehr, dass sich dieser Tag naht, auch für diese Nüchternheit bin ich Gott von ganzem Herzen dankbar. Alles zur rechten Zeit, in der rechten Ordnung, bis wir allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Ich möchte da zu 1. Korinther Kapitel 14 gehen und euch zeigen, wie Paulus als ein Mann Gottes, der fast über alle Geistesgaben wahrscheinlich verfügte, und wie er trotzdem sich da so wunderbar ausdrückt, um das zu bringen, was zur Auferbauung der Gemeinde dient. 1. Korinther 14, Vers 6. So aber, liebe Brüder, wenn ich als Zungenredner zu euch käme, was würde ich euch da nützen, wenn ich an euch nicht Worte der Offenbarung oder Erkenntnis, der prophetischen Zusprache oder der Belehrung richtete? Ein Mann Gottes kommt nicht in eine Versammlung, um sich selber darzustellen oder zu zeigen, was er kann oder nicht kann und was er hat oder nicht hat. Ein Mann Gottes kommt mit göttlicher Ehrfurcht, mit einer einzigen Zielsetzung, zum Aufbau der Gemeinde, nämlich des Leibes Jesu Christi, beizutragen, um Worte der Offenbarung, der Belehrung und alles, was dazugehört, zu bringen. Paulus schreibt weiter im gleichen Kapitel, 1. Korinther 14, Vers 18, ich danke Gott, mehr als ihr alle rede ich in Zungen, aber in einer Gemeindeversammlung will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstande reden, um auch andere zu unterweisen, als viele 1000 Worte in Zungen reden. Warum lesen wir das heute? Vielleicht aus dem Grunde, weil auch in Europa sich doch vieles breit macht. Leute schicken mir Zeitungsartikel zu mit großen Dingen, die dann mit Fernsehevangelisten auch hier nun ihren Anfang nehmen. Und zum Glück ohne Absender, ist ja auch schön so. Warum sollte man auch immer einen Absender auf einen Brief tun? Macht euch keine Sorgen. Meinetwegen können sie alle auftreten. Und was sagt der Bruder Brennen immer wieder? Gebt ihnen den Worttest. Prüft sie am Wort. Prüft sie am Wort. Und wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt, dann stimmt es nicht. Dann kann die Musik stimmen, aber wenn die Verkündigung nicht stimmt, dann stimmt etwas nicht. Gott ist der Gott seines Wortes. Und sein Volk nimmt sein Wort dankbar auf und an. Ich möchte jetzt zum 1. Petrus noch einmal zurückgehen. Und zwar zu Vers 12. 1. Petrus, 1. Kapitel und hier der 12. Vers. Vielleicht muss ich doch Vers 11 dazu lesen, auch Vers 10 noch. In Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben, indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine Zeit es sei, auf welche der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, wenn er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und seine darauf folgenden Verherrlichung im Voraus bezeugte. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel herabgesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Welch ein wunderbares Wort! Die Propheten haben das, was durch Christus werden sollte, mit ihm und durch ihn geschehen sollte, im Voraus durch den Geist geoffenbart bekommen. Und dann diese herrliche Feststellung. Sie dienten nicht sich selber, sondern Gott gebrauchte sie, damit uns gedient würde, damit uns geholfen würde, damit wir göttlich informiert würden über das, was Gott in seinem Heilsplan für uns von Ewigkeit her bestimmt hat. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber mir werden die Zusammenhänge des gesamten Heilsratschlusses Gottes immer klarer, immer kostbarer. Man sieht sie immer deutlicher in dem Licht des geoffenbarten Wortes. Und wenn irgendjemand sagt, wie wir es ja oft genug zu hören bekommen, wir haben die Heilige Schrift, wir haben Jesus, einen Propheten brauchen wir nicht. Stellt euch vor, wenn man das zur Zeit Jesajas oder Jeremias oder Moses oder zur Zeit Johannes des Täufers gesagt hätte oder zur Zeit des Paulus und so weiter. Ich sage genau als Satzergänzung hinzufügend, wenn wir Jesus Christus wirklich haben und die Heilige Schrift besitzen, dann werden wir das, was Gott verheißen hat, mit offenen Armen empfangen und Gott dafür danken. Amen. Wer aber nur den Buchstaben hat und ein bisschen religiösen Betrieb macht, und der lässt sich ja im Christentum, wie wir ja vor kurzem alle erfahren haben, am besten machen. Als ich las auf meinem Flug von Rumänien zurück im Herald Tribune, dass der größte Fernsehevangelist aufhören wird zu predigen, der geht nur noch in die Politik hinein. Der hätte gar nicht anfangen brauchen. Dann wäre es besser gewesen. Wenn eine göttliche Berufung vorliegt, dann liegt sie vor. Dann kann man eher sterben, als dass man sich davon lösen könnte. Hier möchte ich noch ein Wort lesen aus dem Epheserbrief, wo Paulus auch noch ganz deutlich darauf zu sprechen kommt. Epheser Kapitel 3 in Vers 4 steht, daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Auch hier im Neuen Testament werden Aposteln und Propheten erwähnt, denen das Geheimnis Gottes geoffenbart wurde. Die Vertrautheit dieses Geheimnisses Gottes mag vielleicht nicht eine Sache eines Evangelisten sein, aber sie gehört in den Bereich der Apostel und Propheten, die Einsicht haben in den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes. Ich habe gestern einen Brief eingeworfen an einen dieser großen Evangelisten und habe ihm darin nur kundgetan, dass ich mich jetzt danach sehne, in Europa keine Hollywood-Evangelisation mitzuerleben, sondern eine biblisch apostolische Verkündigung und einen Dienst, wie er zur Apostelzeit war. Mal sehen, welche Antwort da kommen wird. Man muss sich jetzt schon ein wenig wundern. Aber wie dem auch alles sei, wir haben eins mit auf den Weg bekommen. Erstens Demut und Dankbarkeit. Amen. Demut, dass wir Gnade hatten, uns unter die gewaltige Hand Gottes und alles, was er bestimmt hat und ausführt, zu beugen. Das ist Gnade. Wer heute in dieser Zeit sich beugen und fügen kann, Gott unterordnen kann, sich in den Ablauf der Heilsgeschichte ohne Widerstreben einordnen lassen kann, ein solcher Mensch, danke Gott bei Tag und bei Nacht. Denn dir kann ich sagen, Gott ist dir gnädig gewesen. Wem Gott gnädig ist, dem lässt er nicht nur seine Wege wissen, den lässt er seine Wege gehen. Den lässt er seine Wege gehen. Den lässt er nicht nur Wahrheit des Wortes erfahren, den lässt er in der Wahrheit wandeln. Den lässt er ein Teil der Wahrheit werden. Da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Nicht nur Verkündigung, sondern Miterleben. Ein Teil dessen zu sein, zu werden, was Gott in unseren Tagen tut. Wir haben es sehr begriffen und dafür bin ich Gott von Herzen dankbar. Der prophetische Dienst Bruder Brenhims war ein im Worte Gottes vorausgesagter, zum Plan und Reich Gottes gehörender Dienst. Er hat nicht sich gedient, genau wie die Propheten und Apostel, sondern uns, dem Volke Gottes, hat er zu dienen gehabt. Und er tat es in aller Treue und aller Wahrhaftigkeit. Natürlich müssen wir auch da Weisheit haben und nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern den Leuten erstmal den Weg zu Christus weisen, ehe wir sie mit allem anderen vertraut machen. Ich wollte noch aus Epheser, das habe ich gelesen jetzt, Matthäus 24, Vers 47 lesen, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Ich lese es mit Dankbarkeit meinem Herrn und Gott gegenüber, weil ich genau weiß, dass wir in der Zeit leben, in der nicht nur Teilwahrheiten und Stückwerk aneinandergereiht wird, sondern vollkommene Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Hier steht, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. Nicht nur über einiges, über weniges, über etwas, über alles. Zu welchem Zeitpunkt? Zur Zeit der Wiedererstattung aller Dinge. Zu dem Zeitpunkt, wo nicht nur einseitig Rechtfertigung, einseitig Heiligung, einseitig dies und das verkündigt wird, sondern zu der Zeit, am Ende, wo alles wiedererstattet und in den rechten Stand gebracht wird. Gott wird am Ende seinen Tisch mit allem decken. Nichts wird fehlen. Rettung, Heilung, völlige Erlösung, Geistestaufe, Geistesgaben, Auferstehungskraft. Alles, was in die Gemeinde hineingehört, wird auch durch die Wiedererstattung in sie zurückgebracht werden. Glaubt ihr das alle? Ich glaube es. Und ich glaube es deshalb, weil Gott es in seinem Worte gesagt hat. Ihr wisst genau, nur weil es jetzt die letzten Tage sind und wirklich alles zum Abschluss kommt, geschehen die Dinge, die Gott in seinem Worte vorausgesagt hat. Hätte Luther oder Calvin, Zwingli, hätten diese Männer Schwenkfeld, wer sie alle waren, hätten sie das erwartet, was für diese Tage, für unsere Zeit verheißen ist, wären sie enttäuscht gewesen. Sie hatten alle ihre Zeit, ihren Tag. Die größten Evangelisten, ein Mutti und Fini, wer sie alle waren. Alle Männer hatten ihren Platz. Dagegen sagen wir nichts. Wir aber leben am Ende der Zeit. In den Tagen, von denen die Propheten gesprochen und geschrieben haben. Tage, die viele von ihnen gerne miterleben möchten. Und stellt euch vor, wenn man heute bedenkt, wie beschwerlich die Reisen vor 2000 Jahren oder meinetwegen noch vor 200-300 Jahren waren. Und heute setzt man sich ins Flugzeug mitten in Europa und steigt einige Stunden später aus, als sei ein Traum vorübergezogen und schon kann die Verkündigung losgehen. Manche fragten sogar, wie soll denn erfüllt werden, was in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben steht, dass allen Völkern und Sprachen das Evangelium zu einem Zeugnis verkündigt werden soll. Macht euch keine Sorgen. Dank sei Gott für die Flugzeuge, dank sei Gott für die Satelliten, dank sei Gott für all die wunderbaren Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Sofern die Stunde Gottes dafür schlägt, und das sage ich euch schon heute, die schlägt. Die schlägt. Die Stunde Gottes schlägt. Wenn in meiner und deiner Bibel geschrieben steht, dass allen Völkern, Sprachen und Nationen das Wort verkündigt werden wird, dann muss das so geschehen, wie es geschrieben steht, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden.
Amen.
Und Gott sorgt für alles. Und das Schöne ist, ihr könnt euch richtig entspannen dabei. Ihr braucht für den finanziellen Teil überhaupt keine Sorge zu tragen. Das wird Gott schon tun. Das ist eine Sache, darüber könnte ich jubeln und jauchzen, wenn ich sehe, wie wunderbar Gott für alles sorgt. Keine Bettelei, keine Verstecken oder offenen Hinweise, einfach ein stilles Vertrauen zu Gott. Es ist seine Sache, sein Werk, an dem wir stehen, in dem wir stehen. Er in uns, wir in ihm. Göttlich geoffenbartes Wort für diese Zeit. Und ich sage es euch jetzt schon. Ich habe einige Male miterlebt, nicht nur einmal, einige Male in hinter uns liegenden Jahren, über 20 und mehr Jahre zurück, wie der Evangelist hinter dem Vorhang blieb, bis Musik und alles so seinen Lauf genommen hat. Und dann kam plötzlich die Bekanntgabe ganz spannend. Und jetzt ist es mein Vorrecht, euch den Mann Gottes dieser Stunde vorzustellen. Siehe da, der Vorhang öffnete sich und der Mann der Stunde kam. Aber der Mann der Stunde hatte nicht das Wort der Stunde, hatte keine Ahnung von dem, was Gott in dieser Stunde tut. Und dann wieder und wieder, der Vorhang vorher geschlossen und plötzlich geöffnet. Dann jubelt und jauchzt mein Herz, wenn wir in Einfachheit, ohne Reklame, ohne große Bekanntmachung, jetzt tritt der Mann der Stunde auf, jetzt tritt ein armseliger Mann auf, der nicht wert ist, das Wort Gottes zu bringen, aber er tritt auf, mit dem Wort der Stunde, mit den Verheißungen der Stunde, mit der Botschaft der Stunde. Und das zählt. Nicht die Reklame, nicht Hollywood-Evangelisation, sondern wahrhaftige Verkündigung des Wortes Gottes. Ich weiß nicht warum, aber unser geliebter Bruder sitzt ja hier, der mir vor einigen Tagen meine Namensbedeutung zusandte. Irgendjemand aus Österreich hatte sie mir vor ein paar Wochen schon zugesandt. Ich wollte sonst nie, dass mich jemand mit Vornamen anspricht. Du lachst jetzt, Bruder Harald. Aber wie gesagt, und seit ich nun weiß, was der Name bedeutet, bin ich gar nicht mehr so abgeneigt davon. Er kommt nämlich da zur Zusammensetzung von dem Ewigen und von Walten. Ewig und Walten. Und hat die Bedeutung, das ewige Recht zu verwalten. Und das ist gar nicht so schlecht. Also das walte Gott, das schenke Gott, dass wir, ich werde es vielleicht nochmal ablichten. Eins, das ist doch mein Wunsch. Mehr will ich doch gar nicht. Als ein treuer Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein, wie Paulus es damals schrieb. Als ein Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht teilt, der sich nicht zu schämen braucht an jenem Tage. Ich habe doch nichts Eigenes zu verwalten. Aber das Göttliche, das uns in Ewigkeit anvertraute zu verwalten, das sei mir ein hohes Vorrecht. Dazu helfe mir Gott, jetzt und in alle Zeit und Ewigkeit. Ist das nicht so? Doch, doch, doch. Manche haben mich gefragt, warum ich gerade als Weihnachtsgeschenk auf diese Erde kam. Und jetzt soll ich noch das Recht Gottes verwalten. Sehr schön. Gott schenke es mir wirklich wie allen Propheten und allen Aposteln. Das ist mein aufrichtiger Wunsch. In Übereinstimmung mit Gott, mit Altem und Neuem Testament, mit Propheten und Aposteln, im Licht des geoffenbarten Wortes für diese Zeit, die göttliche Botschaft zu bringen und zu tragen, bis an die Enden der Erde. Und das göttliche Recht zu verwalten, möge Gott zu seinem Recht kommen, zu seinem ewigen Recht mit uns allen. Seid ihr nicht froh, dass wir in Einfachheit das Wort hören, glauben und aufnehmen dürfen? Niemand mit Ruf, Rang und Namen, aber mit einer Botschaft, die Ruf, Rang und Namen hat. Eine göttliche Botschaft in dieser Zeit.
Amen.
Wohl allen, die sie hören, aufnehmen und von ganzem Herzen glauben. Gott kann nur mit denen vorwärts gehen, die jedes Wort aufnehmen, die jedes Wort glauben, die gehorsam Schritt für Schritt in seine Nachfolge treten und alles, was innerer Widerstand bedeuten könnte, von sich abschieben, ablegen und sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Segne mich, dann bin ich gesegnet. Ich warte darauf, dass der geistliche Same Abrahams, die Söhne und Töchter der göttlichen Verheißungen, den verheißten Heiligen Geist empfangen und dass wir wirklich ohne eigene Anstrengung eine solche Familie Gottes würden, in der göttliche Harmonie herrscht. Menschen, die in Gemeinschaft des Geistes mit Gott und untereinander innigst verbunden sind. So wie es am Anfang war, so möge es auch am Ende sein. Unser Herr ist ja der Erste und der Letzte. Er ist Alpha und Omega. Wie er am Anfang war, wird und muss er am Ende sein. Was er am Anfang getan hat, wird er auch am Ende tun. Denkt an die Predigt Bruder Brennims. Gott geoffenbart in Einfachheit. Denkt an die Worte des Paulus. Liebe Brüder, ich bin nicht zu euch gekommen mit hohen Worten menschlicher Weisheit, sondern in Demut habe ich euch das Wort verkündigt. Ich habe ein einziges Mal gestreikt. Und das war, als ein Mann bei einer Promotion da den Doktor der Philosophie verabreicht bekam. Ich wusste es vorher nicht. Ich wusste nur, dass eine Veranstaltung sein wird, zu der ich geladen war, irgendwo. Und ich habe mittendrin die Bibelstelle aufgeschlagen im Kolosserbrief. Hütet euch vor der Philosophie. Und ihr könnt mir's glauben, ich habe dem Mann anschließend das Fell gegerbt und habe ihm das Fell über die Ohren gezogen, weil es absolut unbiblisch ist, für irgendeinen Menschen, der das Wort Gottes verkündigt, mit Philosophie umzugehen. Ich kann es nicht ertragen. Wenn irgendjemand, nicht nur der Begriff, ich gebe euch ein Beispiel, liegt erst einige Tage hinter mir zurück, da sagte ein geliebter Bruder in Rumänien plötzlich, ich hoffe, dass er es hört, wenn nicht, ist auch gut, in jedem Fall sagte er mir, Bruder Frank, jetzt geht doch in Erfüllung, was in Johannes 4 geschrieben steht. 5 Männer hast du gehabt und den Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und dann sagt er, das erste Gemeindezeitalter gleich ja dem letzten und die 5 liegen dazwischen. Also hat er da die Sache gefummelt. Ich habe gesagt, hör her, alles andere will ich gern anhören, aber keine Fantasie und keine Philosophie. Ich möchte nur klare Verkündigung des Wortes Gottes und sonst nichts.
Amen.
Ihr wisst, was ich damit meine. Ich gebe es nur als Beispiel, als sonst gar nichts. Bleiben wir in allen Fällen nüchtern und klar. Und danken wir dem Herrn für das, was er an uns allen aus Gnaden getan hat. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Er, der begonnen hat, er wird auch vollenden. Werdet dabei bitte nicht unruhig, geratet nicht in Eile. Er hat den Zeitpunkt schon festgelegt. Alles muss gehen, wie er es will. Herz, schweig still, ganz still. Gehen wir ein in die Ruhe Gottes. Glauben wir von Herzen und erwarten wir es, dass Gott tun wird, was er verheißen hat. Gelobt und gepriesen sei der Herr in Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Herr, was können wir dir als Dank bringen? Womit können wir auch nur einen geringen Teil tun, um dir unsere Wertschätzung, unseren Dank zum Ausdruck zu bringen? Hier ist unser Leben, unsere Zeit. Hier sind wir. Nimm uns, segne uns und setze uns zum Segen. Geliebter Herr, du kennst unser Verlangen, bis ans Ende treu zu bleiben, an deiner Hand zu gehen, dein Wort als unseres Fußes Leuchte mitzunehmen. Treuer Gott, du bist so wunderbar. Klarer hätte es uns keiner machen können, als es uns dein Geist gemacht hat. Er hat's von dem Deinen genommen und es uns offenbart. Er hat das Zukünftige verkündigt, wie geschrieben steht. Ach, geliebter Herr, wir sind nicht in Finsternis, sondern dürfen im Lichte wandeln. Denn so hast du's gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, ich weiß, dass wir jetzt mit dir sprechen, dass du uns jetzt Aufmerksamkeit schenkst, Gehör verleihst. Ich danke dir ganz bewusst durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch Golgatha, sind wir mit dir versöhnt und vereint worden. Ich danke dir für dein Wort. Danke dir für den Dienst, Bruder Brennens. Mein Gott, auch wenn ich es nicht oft erwähne, aber ich hätte doch gar keinen Dienst, wenn nicht er den Dienst, den du ihm aufgetragen hast, treu getan hätte. Ich hätte doch gar keine Speise, die ich austeilen könnte. Geliebter Herr, Du hast alles so wunderbar geführt.
Ja.
Treuer Gott, du kennst mein Herz. Ich habe vor 2 Tagen gelesen, wie du zu ihm am 1. April 62 sprachst und er es erwähnt. Und zu mir am 2. April 62. Du hast gesagt, zu ihm lagere die Speise ein, zu mir, dass sie ausgeteilt werden soll. Geliebter Herr, du hast sogar die Zeit geordnet, hast alles recht gemacht. Wie können wir es begreifen? Du bist Gott, du bist allwissend, du bist treu. Ich bitte dich, Herr, stärke uns alle im Glauben. Und für die Kranken beten wir nicht nur. Wir glauben, dass es dein Wille ist, so du sie zum Leben bestimmt hast, dass sie gesund werden.
Amen.
Wenn es zum Sterben bestimmt ist, dass du sie heimholst. Aber Herr, wir bitten dich, lass uns da unterscheiden. Nochmals sage ich es, so du sie zum Leben bestimmt hast, hast du sie dazu bestimmt, dass sie geheilt werden.
Amen.
Anders können wir nicht glauben, o Herr. So du sie heimnehmen willst, dein Wille geschehe in allem. Geliebter Herr, wir fügen uns einfach, ohne mit dir zu rechten, ohne zu hadern, und sagen, dein Tun ist vollkommen. Geliebter Herr, segne uns nun alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Segne mit uns alle Brüder und Schwestern hier in der Schweiz, in Österreich, in beiden Teilen Deutschlands, überall, o Herr, wo die Kassetten gehört zu werden, mögen alle gesegnet werden in aller Welt. Segne Bruder Barrier, segne Bruder Jinton, segne alle Brüder, die selbstlos im Reiche Gottes tätig sind. Bruder Forestieri, wer sie alle sein mögen, Herr, segne sie in aller Welt. Und lass uns in Kürze erleben, dass du den Himmel und die Erde bewegst, dass der Unterschied offenbar wird zwischen denen, die dir dienen und die dir nicht dienen, wie im Propheten Malachi geschrieben steht. Lass offenbar werden, dass wir die Verheißungen glauben, die du für unsere Zeit in deinem Worte geschenkt hast. Lass offenbar werden, dass wir auf deiner Seite stehen und dass du dich bezeugen kannst.
Halleluja.
Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen.
Amen.